Halleluja. Gebetet haben wir schon. Halleluja. Heute ist Chanukka. In Israel feiert man Chanukka. Und das ist das Lichterfest, die Tempelweihe. Ja, und für uns hat es auch eine tiefe Bedeutung. Also am letzten Tag, also das wird 8 Tage gefeiert und das ist eigentlich ein zweites Laubhüttenfest. Und am 8. Tag, dieser allerletzte Tag, da wird der Tempel erleuchtet. Und jetzt gibt es keinen Tempel in Israel. Ich weiß nicht, wo die das jetzt feiern. Ja, in Synagogen wahrscheinlich. Aber jetzt gibt es einen anderen Tempel und der Tempel bist du und der Tempel bin ich. Und er möchte diesen Tempel erleuchten. Er möchte uns erleuchten. Ja, so man kann Feste feiern und nichts verstehen. Man feiert einfach aus Tradition. Genauso wie wir Weihnachten und wer weiß noch, da kommt ein Weihnachtsmann und Nikolaus und alles mögliche Quatsch. Und da gibt es zwischendurch noch ein Christkind und wird noch eine Krippe aufgestellt. Und alles ist durcheinander und alles ist verkehrt und alles ist durcheinander. Ja? Und keiner weiß mehr, was wird eigentlich gefeiert. Und so ist das auch in Israel. Die feiern zwar dieses Lichterfest, aber die haben das Licht überhaupt noch nicht begriffen. Die haben Jesus noch gar nicht in ihr Herz aufgenommen. Wie sollen sie erleuchtet werden? Der Tempel ist noch nicht gebaut. So, deshalb ist es erstmal nur eine prophetische Schau, was kommen soll. Ja? Aber die Juden, die feiern jetzt überall Chanukka. Und das ist diese... ja, Einweihung, die Tempelweihe. Und die Geschichte erzählt uns in Makkabäer, 1. Makkabäer 4 oder so, da kannst du lesen, also Makkabäer ist gut mal zu lesen. Das ist die Geschichte, wo eigentlich Alexander der Große übernommen hat. So, es gab ja mehrere Reiche. Nebukadnezar hat ja diese Statue gesehen und der Kopf oben war Babylon. Dann kam Meder-Perser-Reich und dann kam Griechenland aus Bronze. So, und dieser Alexander der Große, der war deshalb so groß, weil er übernommen hat, mit großem Heer ist er eingefallen und hat auch Israel übernommen, aber er hat nicht lange gelebt. Und es wurde dann in 4 Teile aufgeteilt, das waren seine Freunde. Und so aus dem allerletzten, Daniel hatte eine Show und er hat gesehen, wie so ein Ziegenbock und hat auch gesehen, wie so ein Widderhorn kommt und aus dem kleinen Horn, aus einem Horn kam ein kleines Horn. Und dieses kleine Horn war Antiochus Epiphanus und der hatte einen antichristlichen Geist. Und dieser antichristliche Geist, der war genau das, was wir gerade erleben. Auf dieser Erde. Hier herrscht ein antichristlicher Geist. Der wollte die Feste verändern, der hat die Feste abgeschafft. Jüdische Feste durften nicht mehr gefeiert werden. Kinder durften nicht mehr beschnitten werden. Und da wurden die Gesetze verändert. Bei uns werden auch die Gesetze verändert. Ja? So, und bei uns wird auch immer mehr darauf hingearbeitet, dass kein Pfingst mehr gefeiert werden soll, möglichst auch keine christlichen Feste mehr. Man könnte ja die Islamisten damit kompromittieren, oder? Ja, es ist ein Geist, ein antichristlicher Geist, der hier herrscht. Und da gab es eine Familie, und die wurden die Makkabäer genannt. So, Mattathias war der Vater, und der ist aufgestanden, der hat ein Bußgewand angezogen, die haben gefastet und gebetet und haben ausgeschrien nach Gott, nach Stärke und Kraft. Und sie sind gegen Antiochus Epiphanus angegangen. Die sind gegen dieses Heer. Also Antiochus Epiphanus, der hat Israel, er hat erst Ägypten eingenommen, dann Israel. Und der hat in Israel den Tempel entweiht. Der hat den Tempel zerstört und hat dort auf dem Altar Schweine geopfert. Und wir wissen ja, dass Schweine das unreine Tier ist, was sie noch nicht mal essen durften. Und dort lief das Blut von Schweinen runter auf dem allerheiligsten Altar. So, und dann hat er ein Götzenbild, Zeus, wurde dann in den Tempel reingebracht. Und das ist, was Daniel auch schon gesehen hatte, das war der Gräuel der Verwüstung. Der Gräuel der Verwüstung war im Tempel. Und diese Makkabäer, Matthias ist dann gestorben, dann kam sein Sohn Judas an die Macht und er bekam dann den Namen Makkabäer. Und diese Makkabäer, diese ganze Familie, die ist gegen den antichristlichen Geist aufgestanden, haben ganz viele Siege errungen und ganz viele Wunder auch erlebt. Und die haben dann den Tempel wieder gereinigt. Und danach ist dieses Fest dann benannt. Tempelweihe, Tempelreinigung. Ja? Die haben den Tempel wieder gereinigt. Und einige Steine, die mussten ja den Altar auch zerstören, haben sie zur Seite gelegt, bis ein Prophet kommt. Und der weiß dann, was damit gemacht werden soll. Jetzt sind wir der Tempel des Heiligen Geistes, oder? Und da ist ganz viel Zerstörung in diesen Tempel gekommen. Da ist Humanismus reingekommen. Da sind ganz viele Irrlehren reingekommen. Und vor allen Dingen durch Corona ist da eine Spritze bei ganz vielen reingekommen. Und das ist der Groll der Verwüstung, hat er mir gezeigt. Das ist der Groll der Verwüstung. Der Körper wird zerstört. Und ich weiß von vielen, die diese Impfe genommen haben, einige sind sofort gestorben, andere wurden krank. Freunde aus Amerika, die ich gut kenne, die Frau, die bekam Krebs, was sie eigentlich schon überwunden hatte. All das, was mal überwunden wurde, selbst durch Gebet, kam plötzlich durch diese Spritze zurück. Und sie mussten dagegen kämpfen. Viele sind gestorben, viele leiden, viele sind krank. Groll der Verwüstung in diesem Körper. Es ist nicht einfach so, naja, habe ich jetzt mal genommen, der Herr kann mir auch vergeben. Das ist ein Groll der Verwüstung. Und da muss aufgeräumt werden und da muss erneuert werden und da muss vor allen Dingen richtig Buße rein. Richtig Buße rein. Man muss erkennen, was man da gemacht hat. Man hat sich dem antichristlichen Geist untergeordnet. Man hat ihn eingeladen, man hat es quasi unterschrieben mit dem Blut. Man hat dieses Blut versaut durch diese Impfe, die da gekommen ist, aus Angst. Viele, weil sie da nicht mehr arbeiten gehen konnten, viele, weil sie irgendwas verloren haben oder aus der Gemeinde geschmissen wurden. Wie viele? Es gab sogar Impfzentren in den Gemeinden. Und das ist ein Gräuel der Verwüstung. Das ist ein Gräuel der Verwüstung. Also wir sind wieder an diesem Platz angelangt, so weil Jesus spricht dennoch in dieser Drangsalzeit in Matthäus 24, sagt er, da wird wieder, und achtet darauf, wenn der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird. Ja, nun war aber dieser Gräuel der Verwüstung schon einmal da, das können wir ja lesen in den Makkabäern, da war es schon einmal da, aber Salomo sagt in seiner Weisheit, was war, wird wieder sein. Und das ist, was wir jetzt gerade erleben. Wir erleben, wie der antichristliche Geist alles übernimmt und wie er sich gesetzt hat in den Tempel und wie er diese Gedanken durcheinander bringt und wie es Leute dahin bekommt, dass man neidisch ist, eifersüchtig ist, dass die Gemeinden zerstört werden, dass die Gemeinden überhaupt nicht hochkommen. Wir haben früher, waren wir in Pastorenkonferenzen, wir waren auch in Pastorentreffen, die dadurch entstanden sind, durch diese Konferenzen. Und da gab es auch Niedersachsen, die sich getroffen haben. Und wir fühlten uns da nie wohl. Weil immer wurde, man sollte erzählen, wie es in der Gemeinde aussah. Und wenn dann einer erzählt hat, was für Wunder da waren, da merkt man Neid und Eifersucht. Und man wollte sehen, dass er so wieder auf den Teppich kommt, dass die bloß nicht höher werden als der andere. Das war überhaupt keine Einheit, aber die schrien alle nach Einheit. Das war eine menschliche Einheit, wo sie sich getroffen haben und wo sie eigentlich sich einander in Schach gehalten haben, dass keiner höher kommt als der andere. Da war Neid, da war Eifersucht und ich habe mich nie wohlgefühlt. Ich habe mich nie wohlgefühlt, ja. Und so einmal waren wir da und dann sprachen die davon, ja, wie das dann wohl kommt in Stuttgart. Meine Tochter lebt in Stuttgart und die ging in diese Gemeinde von Peter Wenz. Und diese Gemeinde, die war jetzt richtig bekannt geworden, weil da haben sich ganz viele, das war die größte Gemeinde von Deutschland plötzlich, haben sich ganz viele bekehrt. Und dann war dann diese Frage im Raum, ja, wie kommt das, dass der so hochgekommen ist? Und dann bin ich aufgestanden, habe ich gesagt, ja, als noch Führer führten in Israel, da hatte Israel Sieg. Und man hat in Stuttgart erkannt, dass Peter ein Führer ist. Und die Pastoren um ihn herum haben sich diesem Apostel untergeordnet. Die haben erkannt, das ist ein Führer, und sie haben sich diesem Apostel untergeordnet. Und da hatte er dann ganz viele Pastoren in seiner Gemeinde und konnte eine Riesengemeinde abdecken. Leider ist dieser großartige Apostel auch gestürzt, besonders zu Corona. Aber der ist schon vorher, sonst hätte er es gar nicht machen können. Er ist hochmütig geworden, er ist stolz geworden. Deshalb bitte betet für uns alle, okay? Selbst wenn man dann Erfolg hat, dass man auf dem Teppich bleibt und dass man auf gar keinen Fall sich überhebt. Das ist die große Gefahr und wie der Teufel immer so lockt. Ja? Zur Corona-Zeit hat er dann bis ins Internet hinein gesagt, wir kommen da nicht drum rum, wir müssen uns alle impfen lassen. Das war Peter Wenz. Ja, also da ist keiner, der jetzt irgendwie herausragt. Und auch wenn er hier gestanden hat und wenn Gott ihn tatsächlich auch bestätigt hat als Apostel, muss man doch aufpassen und fürchte dich und knie nie vor Menschen nieder, okay? Und lauf nicht hinter Menschen her. Wir hatten auch, hat auch eine apostolische Salbung gehabt, Achim Schneider, wo wir damals Jesus treffen, 1973 bin ich dazu gekommen. Und da war eine kleine Erweckung in Hannover. Und er hatte eine Power und er war ein starker Evangelist. Aber auf der Höhe, wo immer mehr dazu kam, auf der Höhe, da ist er gefallen. Und man merkte, da ist ja ein böser Geist drin. So, und was dann rauskam, was dann offenbar wurde, dass er mit Frauen ins Bett gegangen ist. Und dass er sogar, er hat evangelisiert und ist im Rotlichtmilieu gewesen und hat mehr gemacht, als nur da evangelisiert. Und als das dann alles rauskam, da fiel diese ganze Erweckung. Und wir haben gelernt, wir laufen nicht hinter einem Mann her. Wir laufen nicht hinter einem Leiter her. Menschen können fallen, aber Gott ist Gott. Und ich laufe hinter Gott her. Ich laufe hinter Jesus her. Und ich laufe nicht hinter Achim Schneider her. Ich laufe nicht hinter Peter Wenz her. Ich laufe hinter Jesus her. Denn er ist der Einzige, der vollkommen ist. Er ist der Einzige, wo ich weiß, er ist richtig. Da ist keine Falschheit in ihm. Da ist nichts Böses in ihm. Er ist nur gut und er steht. Und vor diesem einen Jesus Christus beuge ich meine Knie. Vor ihm allein beuge ich meine Knie. Ich beuge es nicht vor einem Staat. Ich beuge meine Knie nicht vor einem Menschen. Ich beuge meine Knie allein vor Jesus Christus. Er ist mein Herr. Er ist der Gesalbte. Er ist der Christus in mir, die Hoffnung meiner Herrlichkeit. Und alles andere, beuge dich niemals vor einem anderen Gott. Beuge dich niemals. Ja? Nur Gott ist gut. So, und dann, nachdem die Makkabäer den Tempel aufgebaut haben und gereinigt haben, da haben die auch Tempelweihe gefeiert und die haben dann auch nach dem Licht gesucht. So, und dann war Jeremia schon, das steht in einem anderen Kapitel, Jeremia schon hat dafür gesorgt, dass das Licht, das ist eigentlich das Öl, ja, das Öl ist das, was gebrannt hat. Und dass das Öl aus dem Tempel war geheiligt, dass das in eine Höhle gebracht wurde. So, und keiner konnte sich erinnern, wo. Und der hat dann nur gesagt, das soll auch keiner. Wenn die rechte Zeit da ist, dann wird Gott es dem Menschen geben. Dann kam Nehemia. Nehemia war derjenige, der den Tempel aufgebaut hat. Und Nehemia bekam eine Weisung, wo dieses Öl war. Und das können wir in 2. Makkabäer lesen. Ich lese jetzt mal 1, Vers 18. Da wir am 25. des Monats Kislev, das ist Dezember die Reinigung des Tempels zu feiern gedenken, haben wir es für unsere Pflicht gehalten, euch davon Kenntnis zu geben, damit auch ihr das Fest in der Weise der Laubhütten begeht und zur Erinnerung an das Feuer, das uns gegeben wurde. Als Nehemia nach Erbauung des Tempels und des Altars wieder ein Opfer darbrachte, als nämlich unsere Väter einst nach Persien weggeführt wurden, nahmen sie die damaligen frommen Priester heimlich etwas vom Feuer des Altars und verbargen es in einer Höhle, in einer Zisterne, die gerade wasserleer war. Darin machten sie es so sicher unter, dass kein Mensch, den Ort kannte. Als es nun nach Verlauf dieser Jahre Gott gefiel, schickte Nehemia, den der König von Persien hergesandt hatte, die Nachkommen jener Priester, die das Feuer versteckt hatten, mit der Weisung hin, das Feuer zu holen. Als sie uns aber berichteten, kein Feuer, sondern nur schlammiges Wasser gefunden zu haben, befahl er ihnen, davon zu schöpfen und es zu bringen, da nun alles zu dem Opfer Erforderliche zugerichtet war. Befahl Nehemia den Priestern, sie möchten mit dem Wasser die Holzscheide und die darauf liegenden Fleischstücke begießen. Als dies geschehen war und nach einiger Zeit die Sonne, die bis dahin hinter den Wolken verborgen gewesen war, hell zu scheinen begann, flammte ein großes Feuer auf, sodass sie alle in Erstaunen gerieten. Während nun das Opfer verzehrt wurde, verrichteten die Priester ein Gebet. Die Priester und die Anwesenden, indem Jonathan den Anfang machte und die übrigen auch Nehemia mit einstimmten. Und sie beteten, dass die Verstreuten wieder zusammengebracht werden nach Jerusalem. So, aber was mich da so erstaunte, es war Schlamm. Und es sah aus nur wie Wasser. Ja, und wir wissen ja, Jesus wurde aus Geist und aus Wasser geboren. Er ist das Wort und der Geist Gottes ist das Öl, oder? Und er wurde gezeugt im Dezember. Dieser Engel Gabriel, der ging in diesem Dezember in Kislev zu Maria. Und dann hat er gesagt, das Kind, was du bekommst, ist vom Geist gezeugt. Und er selber ist das Wort. So, das Wort steht für auch das Wasser, ja. Aber in diesem Wasser ist das Öl. So, deshalb war diese Flamme. Es sah aus wie Wasser. Und es war verschlammt. Und das sprach mich so gestern, als ich das so las, bekam ich die Gedanken, Mann, wie verschlammt ist eigentlich das Wort Gottes geworden? Wie viel Dreck ist da drum geworden? Man merkt noch nicht mal mehr, dass es noch Wasser ist, richtig verschlammt. Und dennoch ist da noch der Geist Gottes drin. Und wenn man das Wort liest, ist da immer noch Kraft drin. Ist immer noch Kraft da drin. Und ja, sieht man, da ist die Sonne gekommen, die war verdeckt hinter Wolken. Und Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit und der soll in dir aufgehen. Das Licht in uns soll scheinen, oder? Und er sagt, ich bin das Licht. Und dann sagt er in Matthäus 5, ihr seid das Licht dieser Welt. Wir sollen dieses Licht sein. Er ist als Licht gekommen. Er wurde gezeugt in Maria. Das Licht wurde in Maria gezeugt. Und da war durch den Heiligen Geist, durch das Öl, wurde er gezeugt. Und das Wort wurde geboren. Das Wort, das unverfälschte Wort Gottes, er ist die Wahrheit. In ihm gibt es keine Lüge. Ja? Und das wird alles weggebrannt. Wenn die Sonne der Gerechtigkeit darauf scheint, wird dieser ganze Schlamm weg. Alles, was verschmutzt ist, alles, was verdreckt ist. Und was bleibt, ist die Wahrheit. Und das ist Christus in uns. Und wir sind in so einer Zeit drin, wo wir alle gereinigt und geläutert werden, wo wir merken, wow, wir sind im Feuer, oder? Wir sind im Feuer. Und Jesus ist diese Sonne der Gerechtigkeit. Und als Jesus da drauf schien, da war Feuer. Da war Feuer. Und wisst ihr, am allerletzten Tag, am achten Tag, das war so, als der Tempel noch bestanden hat in Jerusalem, da nahmen die Priester ihre alten Gewänder, womit sie gedient haben. Und sie macht aus ihren alten Gewändern einen Docht. Und da waren mehrere, ja, da waren mehrere vier Ecken, da waren im ganzen Tempel wurden dann diese Dochte aufgestellt. Und dann wurde Öl darüber gegossen. Und das sind Werke, die haben gedient dem Herrn. Und alles muss durchs Feuer hindurch, sagt Paulus. Und alles, was Holz und Stroh ist, das wird verbrannt. Aber was bleibt, ist das Gold. Und alles wird jetzt, in der Zeit stehen wir. Was war, wird wieder sein. Und wir sind in der allerletzten Zeit hier unten auf Erden. Und da wird geguckt, bist du nur ein traditioneller Christ? Bist du nur ein Jesus-Nachfolger, wenn es den Nachfolgern gut geht? Oder auch in der Verfolgung? Bleibst du dabei, wenn so eine Spritze kommt und du sagst, du musst die jetzt nehmen? Und das war die erste Wehe. Das war nur der Anfang. Was als nächstes kommt, der Chip ist schon bereitet, hat Bill Gates gesagt. Und er hat gesagt, da kann keiner mehr ein Fake machen, sondern alle müssen diesen Chip nehmen. Alle müssen diesen Chip nehmen. Und wenn man den nicht nimmt, dann kannst du nicht mehr kaufen noch verkaufen, du kannst nicht fliegen, du kannst kein Auto mehr betanken. Wenn du diesen Chip nicht nimmst, kannst du nichts mehr machen. Meine Tochter wohnt in Amerika und die sagt, das hat er im Fernsehen gesagt. Wir sind am Ende der Tage angelangt. Und das ist die nächste Wehe, die dann kommen wird. Und er fragt dich, bleibst du stehen? Wo ist dein Gott? Und letztes Mal habe ich ja gepredigt, wir müssen unseren Gott kennen, oder? Sedrach, Mesach, Abednego kannten ihren Gott. Deshalb haben die gesagt, und wenn wir durchs Feuer gehen, er ist da. Und sie waren im Feuer und wer war da? Jesus. Und wenn wir durchs Feuer gehen, er ist da. Ja? Und wenn wir hier nichts mehr zu essen haben, da gab es einen Prophet auch in Amerika, der sagte, du stellst einen Topf auf den Herd und du machst einen Deckel auf und da ist die Suppe drin. Ich glaube sowas. Ich bin so naiv, weil ich bin sein Kind. Und er hat gesagt, er wird uns versorgen. Er hat Manna vom Himmel fallen lassen und hat eine ganze Million Menschen versorgt. In der Wüste, wo es nichts gab. Er ist dasselbe. Er teilte die Fluten vom Roten Meer. Er ist immer noch derselbe Gott. Nichts ist ihm zu schwer. Das müssen wir glauben. Wir müssen unseren Gott kennenlernen. Wir müssen wissen, wem wir dienen. Wir müssen wissen, und wenn es hier nichts mehr zu kaufen gibt, er versorgt mich doch. Er versorgt mich doch. Er achtet darauf, dass es mir gut geht. Denn er sagt, er hat Gedanken des Friedens. Er hat Zukunft und Hoffnung für uns. Er hat keine Gedanken des Leides für uns. Stimmt's? Hat er gesagt. Und das glaube ich. Auch wenn es manchmal so aussieht, dann fragst du dich, oh Mann, wie oft habe ich, ja, wo bist du denn? Ja, so da kommen diese Stürme, die kommen. Und du fühlst dich dann alleine. Aber er ist da. Er lässt uns nicht allein. Er ist da. So, und ich denke, wir sind jetzt in dieser Phase drin, wo wir geprüft und wir geläutert werden. Und wie diese Priester, die haben dieses Gewand abgelegt und wir sollen ausziehen, den alten Menschen. Wir sind nicht aus Werken gerecht geworden, sondern aus Gnade. Ja, mit guten Werken können wir nicht vor Gott stehen. Da können wir uns nicht rühmen, wie wir gehört haben. sondern es ist seine Gnade. So, und diese Leuchter wurden dann, also das, die haben Dochte da draus gemacht und dann wurden die entzündet und es steht in den Geschichtsschreiben, in den Chroniken steht, dass ganz Jerusalem erleuchtet war, weil der Tempel so am Brennen war. Und das ist der allerletzte Tag. Und der Herr ruft uns in diesen allerletzten Tag hinein und er sagt, ich möchte, dass mein Volk brennt. Ich möchte, dass mein Volk leuchtet. Ich möchte, dass alles hinweggebrannt wird, was Werke, alles das, was Fleisch, was irdisch, seelisch und dämonisch ist, es muss brennen. Und das macht der Heilige Geist, Halleluja. Aber ich muss mich, dieses Opfer, das wurde getränkt mit diesem Wasser, was wie Wasser aussah. Aber da war Öl drin. Und Paulus sagt, legt eure Leiber als Ganzopfer auf den Altar. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das mache ich ganz oft. Ich lege mich, sag Herr, hier bin ich. Ich lege mich auf dein Altar. Lass es brennen. Lass es brennen. Lass alles wegbrennen. Alles irdisch, seelische, dämonische. Lass es brennen, dass nur noch das Bestand hat. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was ich jetzt lebe, lebe ich zu seiner Verherrlichung. Du auch? Wir sagen ja. Wir sagen, Herr, wir wollen das auf jeden Fall. Wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Hilfe. Aus uns heraus schaffen wir das nicht. Sie und dieser Leuchter, der zu Chanukka damals in Israel angezündet wurde, der war neunarmig. Weil 8 Tage brannte dieser Leuchter für 8 Tage. Und das 9. Licht, das war das Dienerlicht. So, und das ist wieder was Tiefes da drin. Der 8. Tag geht in die Vollendung, in einen Neuanfang. Mit 7 wird man vollendet und 8 ist ein Neuanfang. Und das spricht davon, wenn dieses Zeitalter zu Ende geht, gehen wir in das Zeitalter Gottes hinein, in das 1000-jährige Reich. Da ist kein Leid, da ist kein Geschrei, da ist nur Gott. Und er prüft jetzt seine Braut. Du sollst ohne Flecken und ohne Runzel sein. Und er möchte schon so gerne, er möchte gerne, dass dieser Tempel brennt. Und er möchte seine Braut offenbaren. Aber da muss vieles hinweggebrannt werden, was nicht von ihm ist. Können wir das sehen? Können wir das so ein bisschen verstehen? Ja, ne? Da ist so viel Selbstgerechtigkeit in uns, was man erst gar nicht weiß oder merkt. Da ist so, Paulus sagt, du siehst den Splitter im Auge deines Nachbarn, aber deinen eigenen Balken merkst du nicht. Und so sind wir alle, da ist keiner besser. Wir sind alle so, wir sehen das sofort. Und wenn man über Isabel lehrt, dann sieht man die Isabel überall woanders drin, nur nicht bei sich selbst. Man sieht die überall anders drin, nur nicht bei sich selbst. Und das ist, was Paulus da meint. Den Balken in deinem Auge, den nimmst du nicht wahr. Weil da ist so eine dicke, fette Selbstgerechtigkeit, dass du nichts merkst. Du denkst, du bist gerecht. Du denkst, du bist heilig. Du denkst, du hast alles erfasst. Du denkst, ich bin die Braut, ohne Flecken und ohne Runzel. Und dann kommt einer und piekst mal hier und da und dann. Und dann kommt was hervor und denkst, nanu. Ich bin noch gar nicht tot. Ja, da wird gerüttelt und geschüttelt und da wird mal was offenbar. Ich habe ein Buch mit und das heißt Hoffnung auf die Ewigkeit. Eine Geschichte der Tatjana. Und das ist eine Geschichte, dieses Mädchen wurde geboren und sollte nicht geboren werden, aber die Mutter konnte sie nicht abtreiben. So, der Vater, der Erzeuger, der war verheiratet und hat die Mutter abgeschoben. Und dann ist das Kind doch geboren und die Mutter wollte das Kind ersäufen, aber das Meer war eingefroren, konnte das Kind nicht ins Wasser packen. Und dann hat sie das Kind einfach vor diesem, er war ein hohes Tier in Russland spielt das alles, ja, bei KGB war er ein hohes Tier. Und sie hat einfach das Kind dahin gelegt und hat geklingelt und ist weg. Und seine Frau sieht das und sagt, dieses Kind will ich auf gar keinen Fall haben. Also bringt er dieses Kind in ein Kinderheim. In ein Kinderheim vom KGB. Alles solche Kinder, die man nicht haben will. Und es war ein schreckliches Kinderheim. Und dieses Mädchen wurde dann wiedergeholt, weil seine Frau nicht schwanger wurde. Und dann kam die auf die Idee, hol das Kind wieder aus dem Kinderheim. Aber nach einem Jahr. Und da war schon viel eigentlich kaputt in diesem Kind. Und dann hat man dieses Kind erstmal aufgezogen. Und dann wurde sie schwanger, die Frau. Und hat dann, nachdem das Kind geboren war, bring das Kind wieder ins Kinderheim. Und das ging dann hin und her. Und dann wurde das Kind, was da geboren wurde, wurde krank. Und die Frau, die sagte, die sind dann irgendwo hin und wollten zu einem Wunderdoktor. Und da kam eine Frau auf dieses Auto zu und sagte, du hast Sünde getan, hol dein Kind aus dem Kinderheim und dann wird dein Kind gesund. Und es war ein Engel und schwupp war die alte Frau weg. Und so haben sie das Kind wiedergeholt. So, und irgendwann hat diese Tatjana sich bekehrt, da war sie schon erwachsen. Da hat sie sich bekehrt. Aber es war erstmal eine orthodoxe Kirche, die konnten ihr gar nichts geben. Dann kam sie in eine lebendige Gemeinde. Aber es waren alles nur Religiosität. Sie hat Jesus nicht wirklich erkannt, aber sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Ja? Und sie hat dafür auch eingestanden, für Jesus. So, und dann wurde sie krank. Sie bekam ein Gehirntumor und kam ins Krankenhaus und sie wurde operiert und sie starb und sie war im Himmel. Und da lese ich jetzt ganz kurz mal was raus, was sie da im Himmel gesehen hatte. So, sie war vor dem Thron Gottes und erstmal war sie so wie ich und sah erstmal nur den Himmel und es war alles nur herrlich und es war so viel Frieden und es war so herrlich, dass sie auf gar keinen Fall zurück wollte. Und Jesus sagte, du musst zurück, auf gar keinen Fall, sagt sie, auf gar keinen Fall, ich gehe nicht zurück. Auf gar keinen Fall gehe ich zurück. Und dann wird sie vor den Thron Gottes gebracht. Auch der Thronsaal Gottes war mit menschlichen Worten nicht zu beschreiben. Die Herrlichkeit des Vaters war umgeben von zahlreichen Engeln, die ihm dienten. Es leuchtete von allen Seiten her Gold, Edelsteine und viele andere Materialien, die es auf der Erde nicht gab. Waren überall. Als Tatjana auf der Stufe des Thrones ankam, versuchte der Engel, sie mit seiner Hand nach unten zu drücken, doch Tatjana schob seine Hand bestimmt beiseite. Sie hatte so viel Eigensinn in sich, der ist nicht weggegangen. Und sie wollte sich nicht demütigen, selbst da oben im Himmel. Ha. So. Doch Tatjana schob seine Hand bestimmend beiseite und blieb aufrecht stehen. Mit einer alles überwältigenden, aber absolut liebenvollen Stimme wandte sich Gottvater ihr zu. Hallo Tatjana, du musst wieder zurück auf die Erde. Du hast für mich noch nichts getan. Wow. Wie, ich habe für dich noch nichts getan? In Tatjana kam Panik auf, denn zurück war das Letzte, was sie wollte. Also begann sie sich zu rechtfertigen, aber ich habe doch immer meinen Zehnten gegeben. Also zu der Zeit war Tatjana schon verheiratet und hatte schon 5 Kinder. So, und sie war auch in einer Gemeinde. In dem Moment, als sie die Worte ausgesprochen hatte, wurde ihr auch schon bewusst, wie töricht sie war und sie wünschte sich, dass die Hand des Engels sie komplett bedeckte. Hätte sie mal besser nichts gesagt. Hinter dem Thron kam Maleachi hervor und trug eine Schriftrolle, aus der er vorlas, Maleachi 3, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Hause ist. Im gleichen Augenblick öffnete sich ein Bild an der Wand und es lief ein Film ab. Man konnte sehen, wie Tatjana in der Gemeinde erschien. Es wurde gerade das Opfer eingesammelt. Ihre Gedanken waren laut und deutlich zu hören. Wir haben 5 Kinder. Mein Mann ist nicht gläubig. Also werde ich nur den 10. von meinem Gehalt geben. Kennt ihr das? Da gibt es dann solche törichten Propheten oder auch Weisungen von Pastoren. Wenn du das nicht bezahlen kannst, dann gib den 10. vom 10. Dann gib lieber gar nichts, weil du hast keinen Glauben. Der ganze 10. gehört Gott. Wenn du nur den 10. vom 10., lass es ganz sein, das ist ganzer Unsinn. Da hast du keinen Glauben. So. Ihre Gedanken waren laut. Wir haben 5 Kinder, mein Mann ist nicht gläubig, also werde ich nur den 10. von meinem Gehalt geben. Das muss reichen. Hier erfüllt sich Jesaja 64, Vers 5. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Tatjana wollte im Boden versinken. Doch jetzt richtete sie sich wieder auf. Herr, ich habe immer in der Bibel gelesen. Versteht ihr, das nennt man Selbstgerechtigkeit. Ja? Sie war voller Selbstgerechtigkeit. Das war noch nicht weg, selbst da oben im Himmel. Versuchte sich immer zu verteidigen. Und so sind wir alle. Die Selbstgerechtigkeit ist hier aus der Gemeinde noch nicht weg. Herr, ich habe immer in der Bibel gelesen. Der Pastor hat gesagt, wir sollen morgens und abends in der Bibel lesen. Das habe ich gemacht. Und du hast den Pastor doch eingesetzt, gerade als diese Worte ihre Lippen verlassen hatten, bereute sie auch schon wieder. Der Engel blickte sie mitleidig an. Sie ist doch Adams Tochter. Sie muss sich immer sofort rechtfertigen. An der Wand lief der nächste Film ab. Tatjana saß am Küchentisch. Vor ihr lag ihre Bibel, die sie gerade aufgeschlagen hatte. Wieder waren ihre Gedanken zu hören. Oh nein, dieser Psalm ist zu lang. Ich lese lieber etwas Kürzeres. Ich kenne das. Genauso habe ich auch schon gedacht. Genauso. Genauso. Man will ja gerecht sein und man macht das so aus Glaubenskadavergehorsam, aber das ist nicht, was Gott möchte. Das ist nicht, was Gott möchte. Oh nein, dieser Psalm ist zu lang. Ich lese lieber etwas Kürzeres. Man konnte sehen, wie sie den Bibeltext überflog, ohne sich auch nur einen Gedanken darüber zu machen. Wieder wünschte sich Tatjana, dass sie sich im Erdboden verstecken könnte. Tatjana atmete auf. Ihr kam ein neuer Gedanke, wie sie Gott beweisen konnte, welch ein guter Christ sie doch gewesen war. Okay, Herr, ich war immer in der Gemeinde, habe jeden Gottesdienst mitgenommen. Doch auch in diesem Moment wurde ihr klar, wie töricht sie war. Tatjana suchte Schutz unter der Hand des Engels. Doch diese schien immer kleiner zu werden. Wieder lief ein Film an der Wand ab. Tatjana saß im Gottesdienst in der Reihe, vor ihr 2 Schwestern, die einen Katalog blätterten, das ist schon länger her, heute kann man sagen, die auf ihr Handy guckten und die sich über das Handy unterhalten haben, über die Message am Handy. Okay, Tatjana schaute ihnen über die Schulter, während der Pastor vorne predigte. Doch das Tuscheln der beiden Doch das Tuschen der beiden wurden noch andere Personen im Raum abgelenkt. Siehst du, ich habe zu dir gesprochen und du hast nicht zugehört. Außerdem klebt ihr Blut an deinen Händen. Gott Vater, sah sie mit einem traurigen Blick an. Doch in Tatjana regte sich Gegenwehr. Was kann ich dafür, dass die in einem Katalog geblättert haben? Es war doch nicht meine Schuld. Doch du hättest sie ermahnen sollen, aber es war dir gleichgültig. Da steht was von ermahnen und ermuntern, wenn wir sehen, dass jemand andere ablenkt von dem, was eigentlich Gott da vorne gerade vorhat. Da sollen wir hingehen und sollen die ermahnen. Aber wir sind, was geht's mich an? Ja, das war Tatjana. Was geht's mich an? Und da steht dann, da sagte Gott, dieses Blut wird von dir gefordert, Tatjana. Wow. In Jesekiel können wir das lesen. Gott hat mich auch mal so ermahnt. Und dann musste ich meine Menschenfurcht wirklich töten und musste lernen, den Menschen zu sagen, was Gott mir sagte. So, und dann, Moment. Ja, gerade wollte Tatjana den Mund aufmachen, um sich mit ihrer christlichen Erziehung zu brüsten, als man deutlich die Gedanken der Kinder hören konnte. Warum sitzen wir eigentlich hier? Ich hasse meine Mutter. Ich sitze nur hier, damit ich zu Hause später keine Schläge bekomme. Außerdem hasse ich Gott. Er muss schrecklich sein, wenn er mich das hier zu, weil er das mir zumutet, hier zu sitzen. Die Menschen aus der Gemeinde kann ich sowieso nicht ausstehen. Alle fünf waren in diesen Gedanken vertieft, hatten aber ihr schönstes Lächeln aufgesetzt. Masken, oder? Haben sie gelernt von zu Hause. Immer schön freundlich. Tatjana war verzweifelt, als neben dem Thron Gottes Satan hervortrat. In seiner Hand hielt er einen Korb mit ekligen schwarzen Früchten. Auf den Früchten stand Hass, Neid, Wut, Ärger. Doch die meisten Früchte waren mit Meckern, Murren und Unzufriedenheit gekennzeichnet. Können wir uns da alle wiederfinden? Wie oft musste ich Buße tun, weil ich gemurrt habe? Unzufrieden. Puh, wie oft? Tatjana schaute ihren Engel neben sich an. Wo kommen diese Früchte in seinem Korb her? Der Engel flüsterte ihr in ihr Ohr. Das sind alles Dinge, die du in den letzten 2 Wochen getan hast. Alles, was vor der letzten Buße beim Abendmahl war, wurde dir bereits vergeben. Verstehst du jetzt, was Jesus meinte, als er über die Fußwaschung sprach, die jeder Mensch täglich braucht? Tatjana sah sich um. Der Engel hatte nur eine Weizenähre in der Hand. Darauf stand der Name ihres Mannes. Die einzige Frucht, die sie für Gott hervorgebracht hatte, war die Bekehrung ihres eigenen Mannes. Satan sprach mit einer drohenden Stimme: Gib sie mir, sie hat mir Früchte gebracht. Also wenn wir Neid, Eifersucht und Ärger zulassen, bringen wir dem Satan Früchte. Und deshalb Feuer drauf. Gar nicht erst irgendwelche Gedanken zulassen. Feuer drauf. Tatjana brach in Tränen aus. Was hatte sie getan? Doch jetzt veränderte sich alles. Jesus trat zwischen Satan und den Thron Gottes. Weine nicht, meine Tochter. Ich habe für deine Sünden bezahlt. Schau. Er zeigte an die Wand, wo ein weiterer Film ablief. Diesmal spielte die Szene zu der Zeit, als Jesus auf der Erde lebte. Man war gerade dabei, ihn vor den Hohen Rat zu verurteilen. Tatjana war zu sehen, wie sie in der Menge die Fäuste hob und schrie: Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Durch die tränenerfüllten Augen blickte sie Jesus an. Dann, das kann nicht sein. Ich habe zu dieser Zeit überhaupt nicht gelebt, schluchzte sie. Nein, das nicht, aber deine Sünden waren damals bereits in dieser Welt. Und sie haben mich angeklagt. Als du mich als deinen Retter angenommen hast, hast du alle deine Sünden auf mich geworfen und ich habe sie getragen. Wie wichtig ist das, dass wir den Menschen erzählen, wo sie ihre Sünden lassen müssen, oder? Wie wichtig ist das? So, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es ist nicht einer ohne Sünde, nicht einer. Wie diese Omi, die sich letzte Woche bekehrt hat. Ich habe doch nichts, habe keinen umgebracht. Und, ja, aber diese Ursünde. Wir haben alle von der Frucht gegessen, gut und böse. Und selbst das Gute von dieser Frucht ist was Böses. Ist Humanismus. Und Humanismus ist was Böses. Stell dir das mal vor. Auch wenn es gut aussieht. Keiner ist ohne Sünde. Nicht einer. Aber ich liebe dich so sehr, dass ich für dich dieses Opfer auf mich genommen habe. Jesus sah sie mit einem durchdringenden, aber liebevollen Blick an. Als Tatjana wieder zu Satan blickte, war dieser verschwunden. Er hat unsere Sünde ausgelöscht. Und der Verkläger der Brüder, der hat uns nicht mehr zu verklagen. Ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber bekennen müssen wir sie. Sie drehte sich um, aber er war nirgends zu sehen. Zum Thron Gottes gerichtet, sagte sie mit vorsichtiger Stimme: Ich habe verstanden, ich gehe wieder zurück. Die Stimme, die zu ihr sprach, war deutlich und klar: Ja, das wirst du auch, doch vorher werde ich dir noch andere Dinge zeigen. Und dann wurde sie in die Hölle geführt. Das wäre jetzt zu viel. Es wäre klasse, ihr könnt das zum Beispiel, es ist Weihnachten, auch eure Verwandten mal schenken. Da hat einer Himmel und Hölle gesehen. Da hat jemand Himmel und Hölle gesehen. Und wie wichtig ist, auf der richtigen Seite zu sein. Und die Hölle ist so schrecklich, die ist so schrecklich. Und das ist schon das zweite oder dritte Buch, was ich lese von verschiedenen Personen, die das Gleiche gesehen haben. Und deshalb, sie spricht von ihrer Großmutter, die in dieser Hölle ist. Und diese Großmutter hat nie Buße getan. Und sie war ein Lästermaul. Sie war bekannt als Lästermaul. Und sie wurde immer wieder von diesen lästernden Dämonen gequält. Und sie war schon seit 20 Jahren tot. Immer wieder diese Qualen hörten nicht auf. Und das war für sie dann klar. Ich muss Leute zu Jesus führen. Und das ist mein Appell. Wir sollen Licht werden. Und wir sollen nicht in diesem Schlamm der Sünde verharren. Wir sind abgewaschen. Wir sind gereinigt durch das Blut Jesu. Aber es ist doch nicht genug, dass wir nur gerettet sind. Wir sollen doch auch andere retten. Wir sollen doch andere zu Jesus führen, oder? Mich hat das überführt, als ich das las. Ich habe das schon mal gelesen, als ich das entscheiden sollte, ob wir das Buch rausbringen. Und ich dachte, boah, das ist so krass. Aber wir haben es trotzdem rausgebracht. Und als ich das jetzt las, da dachte ich, das ist schon so wichtig, schon alleine das überführt von dieser Selbstgerechtigkeit. Und da ist keiner frei von. Da ist keiner frei von. Da kann jeder eine Geschichte von erzählen, oder? Aber wir haben solche tollen Masken auf, wo keiner hinterschauen kann. So, und deshalb, wir sollen jetzt gereinigt werden. Wir sind jetzt dieser Tempel des Heiligen Geistes. Ja, das steht in 1. Korinther. Lass uns da mal kurz aufschlagen. 1. Korinther 5, Vers 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht, jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Und das ist das Letzte, was abgetan wird. Da befindet sich noch Sünde und deshalb sind wir oft so geplagt. Deshalb sind wir oft so gequält, weil da in diesen Gliedern ist diese Sünde noch so stark drin. Und das muss alles ans Kreuz und wir sollen das töten. Ja, wir sollen diese Glieder, diese Sünden, wir sollen das töten. So, das ist, wo wir gerade bei sind. Das ist, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. So, außerhalb des Leibes, wer aber Unzucht verübt, sündigt mit seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Ja, sie hat diese Schau gehabt, wie Jesus da gemartert wurde und selbst sie schreit, kreuzige ihn. Unsere Sünde schreit, kreuzige ihn. Und Jesus hat uns vergeben. Er hat uns vergeben. Und sein Blut hat uns erkauft. Was für ein teures Opfer. Was für ein teures Opfer. Und dann ist es uns oft zu viel, 2-3 Mal in Gottesdienst zu gehen. Dann ist es uns oft zu viel, jetzt schon wieder Bibel lesen. Dann ist es uns oft zu viel, dass man nochmal eine Predigt hören. Aber wir müssen unsere Gedanken erneuern. sonst stecken wir drin in der Sünde. Und da, wir brauchen hier Gedankenerneuerung. Ich brauche auch mal ein bisschen Lust. Ich brauche auch mal ein bisschen Freude. Habe jetzt gerade Freunde gefunden. Sind zwar nicht gläubig, aber mit denen habe ich Spaß. Wow, das ist doch, das kann mir doch keiner verbieten. Nee, verbietet dir auch keiner. Aber nicht alles ist gut. Verbietet dir keiner. Aber nicht alles ist gut. Und vieles verdirbt deine Seele. Und wenn die Seele verdorben ist, geht dein Körper kaputt. Das ist alles so ein Kreislauf. Ich habe mich damals, als ich 15 war, entschieden. Ich bin aus meinem Elternhaus ausgezogen. Ich habe alle meine Freunde in Frohnhausen verlassen. Eine ist sogar noch zu mir gekommen. Die hat sich noch bekehrt, bevor ich weggefahren bin. Die hat gesagt, Karin, ich muss mein Leben dir noch Jesus übergeben. Eine einzige. Die habe ich noch zu Jesus geführt. Aber dann habe ich alles hinter mir gelassen. Meine Freunde, meine Verwandten, ich habe alles hinter mir gelassen und bin in da hineingegangen, wo Gott mich hingeführt hat. Knapp 200 Kilometer weiter nach Hannover. Ich habe alles verlassen und ich musste alles verlassen. Es war nicht, dass meine Eltern nicht gläubig waren, aber da war so viel Verderbnis auch und er hat gesagt, komm raus aus deiner Verwandtschaft, komm raus. So, und da musste ich rausgehen und ich musste ein neues Leben anfangen mit ihm. Und das Erste, was ich lernen musste, das war in dieser Gruppe, wir haben in WGs gewohnt und dann hieß es dann immer jeden Morgen, wenn ich mal zu Hause war, stille Zeit. Hä, was ist eine stille Zeit? Du liest in der Bibel, du suchst Gott, bevor du zur Arbeit gehst. Ich sage, ich muss um 9 auf der Arbeit sein, ich muss um 6 aufstehen. Ja, ist doch gut, dann stehst du noch ein bisschen früher auf und machst doch stille Zeit. Hä? Und dann wollte ich gehorsam sein. Und dann hatte ich eine Freundin, die wohnte 2 Haustüren weiter und die liebte meine Bibel. Ja, meine Oma hat dann immer sowas geschickt, wo man so morgens so die Bibel studieren kann. Und das liebte sie. Und sie ist dann, hat gesagt, Karin, ich komme rüber. Wir stehen beide, um 6 Uhr lesen wir die Bibel, okay? Da sage ich, okay, okay. Und die kam rüber, die hat mich aus dem Bett geschmissen und wir haben dann zusammen die Bibel studiert. Das war stille Zeit. Da habe ich gelernt, wie man stille Zeit macht. Und das war wichtig für mich, mein Fleisch zu kreuzigen. Ich hätte auch lieber noch eine halbe Stunde länger gepennt. Aber Gabi kam immer rüber. Sie liebte das. Sie liebte das, was meine Oma da geschickt hat. Da waren Tiefen drin. Da waren so viele Bibelstellen, die zusammengepasst haben, wo man Offenbarung bekam. So, und dann habe ich dann gelernt, als sie nicht mehr da war, musste ich dann selber meine stille Zeit machen und ich musste mich disziplinieren. Und der Herr sagt, er möchte eine Gemeinde haben, die in seiner Disziplin gefunden wird, der in seiner Ordnung gefunden wird. Er möchte eine Armee aus dieser Gemeinde machen. Er möchte, dass wir nicht einfach Schlendriane sind und mal, wenn es mal gut geht, dann mache ich das und sonst mache ich es nicht. Sondern er möchte, dass wir diszipliniert werden. Ich war 15 damals, aber er hat mich diszipliniert. Und ich habe gesagt, aye, aye, Sir, ich will dir gehorchen, ich will dir vertrauen. Sonst könnte ich heute hier nicht stehen und predigen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Es war ein langer, langer Weg. Aber er hat mich dazu zubereitet, jetzt sogar vor Tausenden. Ich habe in Indien gepredigt, ich habe in Afrika gepredigt. Da waren Tausende, vor die wir gepredigt haben. Das hätte ich nie gekonnt, weil ich voller Menschenfurcht war. Aber heute ist es mir vollkommen egal. Ich nehme das Mikro und ich predige, was Gott mir sagt. Ich wurde ausgebildet. Aber ich musste mich demütigen unter seine mächtige Hand. Ich musste lernen, ihm zu gehorchen, gehorsam zu sein. Keiner mag dieses Wort Gehorsam. Und wenn ich das nehme, dann kommen immer irgendwelche Blitze gegen mich. Ha, musst du immer Gehorsam sagen. Und Ungehorsam ist wie Zaubereisünde. Boah, tut mir leid, das steht tatsächlich so in der Bibel. Sorry, habe ich mir gar nicht ausgedacht. Es steht so in der Bibel. Ja. Ungehorsam ist wie Zaubereisünde. Widerstreben wie Götzendienst. Es steht so in der Bibel. So, und in diesen Glaubensgehorsam kann weder Bernd noch ich dich bringen. Das macht der Heilige Geist, Gott sei Dank. Und da möchte er uns hinbringen. Er möchte, dass wir voll des Geistes Gottes sind. Und dass wir beten ohne Unterlass. Dass wir dahin kommen, dass wir so die Früchte des Geistes tragen. Galater 5, da steht Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen sowas gibt es gar kein Gesetz. Und wenn wir im Geist wandeln, dann bringen wir diese Früchte. Tatjana hat die Früchte da oben im Himmel gesehen, die sie dem Satan gebracht hat. Und sie wurde überführt. Diese Tatjana wurde dann zurück auf die Erde geschickt. Und sie war schon 3 Tage tot. Und man hatte schon an ihr herum operiert. Aber sie wacht wieder auf und sie wurde lebendig. Das war das erste große Wunder. Und sie ist noch durch ganz viele Tiefen gegangen. Aber sie hat noch ganz viel Frucht gebracht. So, und Gott hat was mit deinem und mit meinem Leben vor. Und wir sind nicht nur da, um mal Wort Gottes zu hören und dann gehen wir unsere eigenen Wege und legen das Wort so aus, wie es uns gefällt, sondern wir sitzen hier, um Gedankenerneuerung zu bekommen, um Veränderung zu bekommen, um zu lernen, wie werde ich hinein in diesen Gehorsam kommen? Wie kann ich Gott wohlgefällig sein? Wie kann ich ihm gehorsam sein, oder? Ich will das. Und ich habe damals auch, Gehorsam war für mich auch so ein rotes Tuch. Aber ich habe gesagt, Herr, wenn ich die Bibel lese, und ich habe, sobald ich lesen konnte, die Bibel gelesen. Und da konnte ich nichts anderes sagen. Die Bibel sagt das und das ist, was Gott möchte. Also möchte ich dir wohlgefällig sein. Ich möchte dir gehorchen. Und ich schaffe das nicht. Und er schenkt das Wollen und er schenkt das Vollbringen. Halleluja. Aber er sucht nach deinem Herzen, das willig ist, das sagt, das möchte ich. Und dann steht in Epheser 6, glaube ich, wir sollen beten ohne Unterlass. Das ist so der letzte Abschnitt. Wir ziehen die Rüstung an, ja, die Glaubensrüstung. Und als letztes steht, wir sollen beten ohne Unterlass. Fürbitte tun. Und wie sollen wir das machen, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben, oder? Und da hat er uns dieses Geschenk gegeben, dass wir ob du im Bus bist, ob du im Zug bist, ob du am Spülen bist, ob du am Saubermachen bist. Mann, wenn ich zu Hause meine Wohnung putze, ich bin da ganz viel. Das ist ja viel zu langweilig. Und da kommen sogar Kräfte in dich hinein. Du kannst beten ohne Unterlass. Und da ist sogar dann Fürbitte drin für die, die Gott dir vor Augen stellt. Und er möchte eine Gemeinde haben, die brennt. Und da ist das Gebet an oberster Stelle. Und das wird hier ganz stark angegriffen. Das wird hier ganz stark angegriffen. So das Fleisch quakt. Warum soll ich beten? Warum soll ich mich dann auch freitags hinschleppen? Warum soll ich beten? Dienstagskreis schmeißen wir auch weg. Gebet, wozu jetzt auch noch beten? Und Gott sagt, das ist das Wichtigste, das ist das A und das O. Diese Gemeinde besteht noch, weil sie gebetet hat. Weil sie gebetet hat. Übrigens, ich bin dienstags immer hier. Das Gebet fängt wieder an. Korabandera saragwandera takaradia, kabondera saragwandera takaradei. So, und alle, die von Gott gesandt werden, alle, die von Gott gerufen werden, alle, die hierher kommen und von Gott zur Fürbitte aufgerufen wurden, die sollten hier sein und nicht zu Hause alleine auf den Knien rumrutschen, sondern da gibt es gibt Zeiten, wo du alleine, aber es gibt Zeiten, wo du zusammen. Und da spricht der Herr, wo 2 oder 3 eins werden in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und Gott hat gesagt, dieses Gebet darfst du niemals hinlegen, Karin. Auch wenn du müde bist, auch wenn von hier und da Stimmen kommen, lass es sein. Lass es niemals sein, sagt Gott. Lass es niemals sein. Bleibe in deinem Dienst. Und Gott hat mich hierher gestellt als Fürbitter. Er hat mir den Dienst aufs Herz gelegt. Er hat gesagt, gib niemals auf. Lass niemals nach, sondern bete ohne Unterlass. Bete für die Gemeinde. Steh ein für deine Schafe. Stehe ein für diese Gemeinde, sonst ist sie bald platt. Amen.